Diese Folge von Aero History wird präsentiert von TFC Flight Training, der Pilotenschmiede für eine professionelle Pilotenausbildung. Mehr unter tfc.aero.
Aero History, ein Podcast über die Geschichte der Luftfahrt. Autor und Historiker Wolfgang Borgmann und Flugzeugfreak Matthew Wolter sprechen über die Meilensteine der Fliegerei. Von Aero International, dem Magazin der Zivilluftfahrt. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aero History. Ich bin Matthew und mit dabei ist wie immer mein Kollege Wolfgang mit der obligatorischen Frage: Wie geht's dir, Wolfgang?
Ja, mir geht's sehr gut, Matt. Und ich hoffe, dir auch.
Mir geht's super. Wir sind mal wieder hier im Rehmannshof in Essen.
Ja, genau.
Bei der Flugschule TFC Käufer.
Da sind wir.
Und wir haben einen Gast, Christian Käufer ist wieder mit dabei. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Hallo Matt, genau. Hallo Wolfgang. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und ich freue mich auf eine wieder spannende Ausgabe.
Ja, genau. Heute haben wir ja ein Thema, das voll wie die Faust aufs Auge sozusagen auf dich zugeschnitten ist.
Ne? Genau. Für dich.
Die Flugsimulation und die Geschichte der Flugsimulation. Denn du hast ja eine große Flugschule hier an der größten in Deutschland und bildest für alle renommierten Airlines hier Piloten aus, die dann als Berufspiloten an den Start gehen. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz über deine Flugschule noch mal ein bisschen was erzählen, wie es heute aussieht.
Ja. Und vielleicht auch, wie es angefangen hat.
Genau, und wie es angefangen hat.
Herzlich willkommen am Rehmannshof, dem Aviation Campus und Airliner Kompetenzzentrum in Essen. Hier erfahrt ihr alles rund um die Ausbildung, Karrierewege und die Faszination Luftfahrt. Mit über 40 Jahren Erfahrung bringen wir euch sicher von der ersten Flugstunde bis ins Cockpit. Für die Airliner-Ausbildung seid ihr bei uns in besten Händen. Abheben beginnt hier, bei der TFC. Entdeckt eure Möglichkeiten unter www.tfc.aero. TFC. Wir machen Träume flugfähig.
Ja, dann gehe ich einfach genau die Reihenfolge, wie es gerade aussieht, und dann gehe ich zurück wie es angefangen hat mit den Simulatoren.
Ja,
wir sind ja hier am Rehmannshof, so 15 Minuten vom Flughafen entfernt.
Auf unserem Essen-Mülheim, ne?
Genau, Essen-Mülheim. Auf unserem Aviation Campus. Und wir haben ja heute Morgen schon mal zusammen noch mal einen Rundgang gemacht. Und da habt ihr ja, ich sag mal, alle Simulatoren, die wir hier oben stehen haben, gesehen, die wir für die unterschiedlichen Ausbildungsgänge nutzen. Und ja, vielleicht nutzen wir einfach jetzt gerade am Anfang mal die Chance, kurz zu erklären, was man oder wie man diese Begrifflichkeiten aufteilen kann.
Ja, ganz grob.
Also das soll ja hier für alle sein, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn man einfach mal ganz kurz drüber spricht.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne.
Ja, also generell bezeichnet man die Geräte, die wir immer so ganz platt als Simulatoren bezeichnen. Flight Simulation Training Devices, das ist so der Oberbegriff für alles. Und dann unterscheidet man einfach unterschiedliche Kategorien, je nachdem, wofür ich das Trainingsgerät einsetzen möchte. Und man beginnt da einfach mit einem BITD. Und das ist sozusagen die Abkürzung für den absoluten Basistrainer für die Instrumentenflugausbildung und der so eine Klasse widerspiegelt, zum Beispiel ein einmotoriges oder ein zweimotoriges Flugzeug, ohne direkt auf den Typ einzugehen. Oftmals sind diese Geräte mit einfachem Bildschirm, wo Instrumente drauf abgebildet werden.
Die sind dann gedacht für die Anfänge der Ausbildung.
Für so Standalone und für so ein bisschen auch, um selbst zu lernen und für solche Geräte, diese Begrifflichkeit. Und danach kommen dann FMPTs, das sind die Flight Navigational Procedure Trainer, die dann auch nochmal unterteilt sind in drei Kategorien. Das ist einmal auch eine Kategorie, die für die Basis-Instrumentenflugausbildung genommen wird. Das ist der Einser, dann kommt der Zweier. Der wird dann schon für die erweiterte Instrumentenflugausbildung genutzt. Und dann kommt der FMPT-MCC. der dann, ich sag mal, schon ein Zweimann-Cockpit beinhalten muss, weil da das Multi-Co-Coordination-Konzept vermittelt wird. Mhm. Bei allen dreien ist ganz wichtig, es ist dann schon eine Cockpit-Hülle, also wo halt die wichtigen Sachen auch vorhanden sein müssen. Mhm. Und wie gesagt, je nach Kreditierung oder nach Anwendung hat man dann eben diese unterschiedliche Einstufung in diesem FMPT 1, 2 oder FMPT MCC.
Und davor hätte es auch irgendwo in einem Schulungsraum sein können.
Genau,
also mit ohne, Bildschirm, ohne Hülle,
ganz
also
genau.
Einfach so dastehen.
Da als und bei diesen FMPTs, da ist eben ganz wichtig, da die muss schon so eine Cockpit-Hülle drumherum sein. Ja. Und die wesentlichen Merkmale, die eben diese Klasse widerspiegelt, die müssen da auch vorhanden sein.
Also echte Schalter.
Ganz genau. Ja. Ja. Mhm. Ja, und danach dann kommt diese Kategorie Flight Trainings Device, die unterscheidet man auch noch. Und hier ist jetzt ganz wichtig zu wissen, dass bei diesem Flight Trainings Device auch schon ein Muster hinterlegt sein muss. Mhm. Das heißt also, man sagt, ich mache es für die Boeing 737, für die 757, für den A320.
Ja, also ein konkreter Flugzeugtyp.
Genau, der muss da wieder gespiegelt werden. Mhm. Und da muss man dann eben auch schon Original-Datenpakete haben. Mhm. So, und jetzt kann man natürlich hergehen und kann sagen, ich nehme einen FCD oder ich nehme FMPT. Mhm. Oder man sagt, wie ihr es heute auch schon gesehen habt bei uns, ich nehme einfach einen FMPT, der aber auch den FCD beinhaltet. Dann macht man eine sogenannte Doppelzulassung bei der Behörde, lässt den FMPT zu und den FCD eben für die Trainingsbereiche bei dem spezifischen Muster, die man darauf trainieren möchte.
Ja, okay.
Genau, und danach kommt dann eben der Full-Flight-Simulator.
Und das sind die bekannten, aufwendigen
Stelzen
mit Hydraulik, die so auch richtig future-mäßig aussehen und auch richtig was hermachen. Und auch die sind auch mal unterteilt in Kategorie A, B, C und D. Wobei mir jetzt auch gar keiner mehr einfällt, Kategorie A oder B. Also die meisten, die heute am Markt sind, sind Kategorie D. Und diese Kategorie D beinhaltet jetzt wirklich alles. Das heißt also, das ist die höchste Stufe. Die Stunden werden hundertprozentig kreditiert, wie im Flugzeug auch.
Ja.
Und wenn einer schon eine gewisse Vorerfahrung hat, dann kann er auf diesem Simulator sein komplettes Type-Rating, seine Musterberechtigung, inklusive auch dem Flugtraining durchführen.
Ja.
Und das heißt also, dass dann eben die Papiere nach bestandenem Skilltest, also nach dem Prüfungsflug, weggeschickt werden zum Luftfahrtbundesamt und man bekommt eben da auch seine Musterberechtigung in die Lizenz eingetragen.
Heißt das, dass die Airline dann gar nicht mehr verlangt, dass man nochmal real ein Flugzeug fliegt, bevor man auf die Passagiere oder die Fracht losgelassen
wird? Nein, ganz so einfach ist es nicht. Ja. Also wir nennen das im Trainingsbereich Zero Flight Time Training, also dass wir eben nicht mehr mit einem leeren Flugzeug Platz rumdrehen. Das heißt also jetzt keine Sorge. Ja. Also die Leute, die ganz neu sind, die drehen nach wie vor mit dem leeren Flugzeug, auch mit dem großen Flugzeug, ihre Platzrunden, machen ihr Landetraining.
Ja.
Nur wenn man schon Erfahrung hat, dann kann man diesen Teil der Ausbildung auf einem Flugsimulator, also auf einem Full-Flight-Simulator der Stufe D durchführen. Und das ist eben auch mittlerweile wirklich hundertprozentig safe und state of the art. Und man kann da viel mehr Szenarien durchführen. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt heute ein Landetraining machen würde bei dem Wetter in Köln, Münster, wo auch immer, dann habe ich bei allen Landungen, die ich mache, mehr oder weniger die gleiche Wolkenuntergrenze. Ich habe den gleichen Wind. Ich habe fast das gleiche Fluggewicht. Das ändert sich halt nur noch mit dem Treibstoff, den ich an dem Tag
verbrauche.
Und bei dem Landetraining im Simulator, da gebe ich halt einen schweren Flieger, einen leichten Flieger, Wind von links, Wind von rechts, Wind von vorne, leichten Rückenwind. Ich gebe ganz viele Szenarien vor. Ich gebe eine lange Bahn vor, ich gebe eine kurze Bahn vor, eine breite Bahn. Ich gebe alle möglichen Sachen, die zu illusorischen anderen Erkenntnissen führen könnten, gebe ich vor. Also der Trainingseffekt, der ist schon mit den heutigen Sichtsystemen auch ungemein.
Und so kann man dann eben alle möglichen Situationen
ganz genau
trainieren. Ne?
Ja, so ist es. Ja, und bei dem, was ich jetzt gerade ganz kurz zu den Simulatoren gesagt habe, so ist es eben auch, dass die Authority, und da kommt jetzt eben auch nochmal ein Wechsel, also da werden auch neue Sachen geändert, sodass alle Geräte dann eben nochmal gesondert eingestuft werden für den Trainingsbereich, wofür ich es nutzen möchte. Mhm. Was eben auch Sinn macht. Ja.
Na klar.
Ja.
Das zeigt ja auch, wie realistisch die Simulation jetzt geworden ist, ja, ne? Dass man eben wirklich die Zulassung erhält. Ja. Und
dass das überhaupt kein reales Flugtraining mehr erfordert.
Ne? Wir haben es ja auch gesehen, als wir vorhin den Rundgang gemacht haben und da die angehenden Piloten in den Simulationen haben sitzen sehen.
Ja. Das ist natürlich auch unter Umweltaspekten, was ja heute auch immer ein großes Thema ist, dann ja natürlich auch vorteilhaft. Also, dass man
definitiv
nicht Lärm verursacht an Flughäfen.
Genau, also nicht alles, was neu ist, ist gut, aber es sind auch viele Sachen, die man, die gut sind und die auch, ich sage jetzt mal, in die Zeit jetzt passen und mit der technologischen Entwicklung, die wir ja in diesen Bereichen haben, ist halt einfach nur gut, dass man das machen kann.
Ja, und aber bis es so weit gekommen ist jetzt und wo wir jetzt heute stehen, da ist eine lange Geschichte der Flugsimulation. Ja. Und das reicht ja ungefähr 100 Jahre zurück.
Ja, da kommt jetzt wieder der Historiker Wolfgang ins Spiel. Das ging schon in den 30er, 40er Jahren
20er Jahren.
In den 20ern.
In den 20ern. Ja. Und eigentlich noch früher, im Ersten Weltkrieg wohl, auch schon gab es erste Versuche, dass man simuliert, wie man fliegen kann. Denn ich denke, kann man ja auch vorstellen, im Ersten Weltkrieg musste man ja auch diese Jagdflugzeuge beherrschen können. Und da gab es ja, viele waren Einsitzer. Das heißt, da gab es auch keine Möglichkeit, mit dem Fluglehrer mal zu fliegen, sondern man setzte sich ran und flog los.
Der war dann auf sich alleine gestellt.
Vielleicht besser, wenn man es schon vorher wusste, wie es geht. Ne?
Ja. Also. Ja, und genau diesen Need hat damals Edwin Albert Link, der hat ihn gesehen.
Ja.
Und Edwin, 1904 geboren, der hat eben halt während seiner eigenen Ausbildung festgestellt, Mensch, da muss was her.
Ja. Ja. Ja.
Und der galt eben auch als, also war ein amerikanischer Ingenieur, Erfinder und Unternehmer.
Mhm. Ja.
Und der gilt auch so als der Pioniere der Flugsimulation.
Mhm.
Das heißt also, der kam aus dem Haus, sein Vater war Orgel- und Klavierfabrikant in New York. Und da hat der Edwin eben auch schon im frühen Alter gelernt, mit Luftdrucksystemen, Pumpen und Steuerung zu arbeiten.
Ja, das braucht man bei ein paar Orgeln, ne? Die arbeiten.
Perfekt.
Sonst kommt kein Ton raus. Ne?
Und genau dieses Wissen, hat er später in die Luftfahrt eingebracht und hat eben damit der Entwicklung diesen, immer noch heute ersten Simulator, so wird es halt weitergetragen.
Das war dann sozusagen der erste, den man ernst nehmen konnte.
Genau. Den hat er 1929 entwickelt. Das war dieser Link-Trainer, so ein elektromechanischer Flugsimulator in Form eines kleinen Cockpits.
Ja, sieht aus wie so vom Kinderkarussell.
Ganz genau. und ihr habt den vorhin gesehen.
Ich habe
den gezeigt. Wir haben da einen hier.
Genau, wir wollen nicht vorgreifen, aber es gibt etwas ganz Fantastisches, was du und einer deiner Brüder hier aufbaut. Das werden wir euch in ein paar Monaten zeigen können, wenn es soweit ist. Aber wir verraten noch nichts, weil es ist noch in Arbeit, aber es entsteht hier in Essen etwas ganz Großartiges, was also wirklich dann auch eines Tages, sprich Anfang des nächsten Jahres sehr wahrscheinlich, eine richtige große Attraktion für Luftfahrtfans sein wird. So viel kann man sagen.
Ja. Dort haben wir auf jeden Fall einen kleinen Sneak Peek erhalten und haben ebenso einen Link-Simulator uns anschauen dürfen.
Genau. Ja, genau. Ja. Und nur über diesen Link-Trainer reden wir. Also der ist wirklich aus dieser Zeit. Und der Edwin Link, ich muss nochmal auf den Edwin zurückkommen, weil er wirklich ein super Pionier war. Der nutzte eben diese Pneumatik, diese Technik eben aus diesem Orgelbau und hat die damit eingebracht. Und also auf jeden Fall führte das dazu, dass man so diesen ersten Instrumentenflug auch üben konnte, ohne tatsächlich in die Luft zu gehen. Und das war für die damalige Zeit revolutionär.
Ja.
Ne?
Und dieses Cockpit, da stand dann auf so einer Art
genau, also
Luftbalk.
Wie so ein Faltballon, ja. Wie so ein... wie so, ein, ja, wie so eine Ziehharmonika, ne? Ja, genau. Nur drunter.
Ja, ja.
Und,
Blasebalg.
Ganz genau, wie so ein Blasebalg, ja, den wir vom, ja. Ja, großer Blasebalg, den man vom Feuer,
vom,
ja,
Feuer, vom Kaminfeuer kennt. Kaminfeuer.
Und dadurch konnte sich diese Cockpit-Kabine dann eben neigen und zur Seite,
genau,
und eben,
ne,
auf Befehl.
Weil damals hatte man noch gar keine Sichtsysteme. Ne? Die kamen, ja, erst viel später und, ja, um halt so zu zeigen beim Instrumentenflug, wenn du so eine Kurve fliegst, dann hast du das und das Gefühl, so als Initialzündung.
Ja, dass man einmal das schon mal, genau, das Gefühl hat, genau, ne, was passiert.
Ja. Ja.
Und ja, und das ging dann halt rasant. Da muss man wirklich sagen, dass eben mit wachsender Bedeutung dieses Instrumentenfluges wurde eben der Linktrainer unentbehrlich. Und ob man das glaubt oder nicht, während des Zweiten Weltkriegs wurden über 10.000 von diesen Trainern gebaut und auch von den Alliierten eingesetzt.
Ja.
Und da haben Hunderttausende von Piloten ihre Instrumentenflugausbildung mitgemacht. Ja. Also schon, ich sag jetzt mal, wirklich ein Schritt nach vorne.
Und das basierte alles auf dieser Technik von dem Herrn Link.
Genau. Ja, ganz genau.
Ja.
Und diese Entwicklung oder dieser Anfang dieser Entwicklung war natürlich so eine Basis für all das, was da, was danach kam. Ja.
Ja.
Und und dann Anfang der 50er, dann ist, was auch wenige Leute wissen, ist Singer Corporation mit in die Firma Link Aviation eingestiegen.
Mhm.
Und dann hießen die Simulatoren Singer Link.
Singer Link. Mhm.
Genau, ja. Und Singer ist uns eigentlich bekannt so von den Nähmaschinen.
Von den Nähmaschinen, genau. Ich habe es mir eben schon gedacht.
Ja, und so hat dann eben diese Firma Singer Link immer weiterentwickelt, moderne Simulatoren mit elektronischen Steuerung, hydraulischen Motion-Plattformen entwickelt.
Immer weiterentwickelt,
ja. Genau.
Und verfeinert. Ja.
Inklusive dem dann nachfolgenden Sichtsystem.
Mhm. Aber es dauerte dann ja doch noch eine ganze Weile, also wenn man jetzt mal so ausgeht, Nachkriegszeit, bis dann der erste Simulator kam, wo man wirklich was sehen konnte nach vorne. Das war ja dann, glaube ich, die erste revolutionäre Entwicklung, dass man dann also auch ein Sichtsystem hatte, nicht nur Bewegung, sondern auch etwas sah. Dann vorher, also es gibt ja so schöne alte Fotos auch von Lufthansa, zum Beispiel von der Super Constellation oder Superstar. Ja. Da sieht man nur mit Milchglas verdeckte Cockpitfenster, aber ein Sichtsystem ist da vergeblich,
genau,
zu finden.
Ja, da kann man sagen, das ging am Anfang so, beginnt mit den 50ern immerhin so in 10-Jahres-Schritten nach vorne. Ne?
Mhm.
Also während man am Anfang so ganz einfache mechanische Modelle hatte, also mit so beweglichen Kulissen, die man aus dem Cockpit sehen konnte, das waren so die ersten, die man hatte.
Ja.
Ja, das war es ja auch noch. Also da flog so eine Kamera quasi über so eine Modelleisenbahn.
Das war dann schon der nächste Schritt.
Ach so, das war schon der nächste Schritt.
Das war dann schon der nächste Schritt.
Okay.
Als so diese Filmprojektoren kamen,
die
dann über diese Landschaftsaufnahmen oder die Modelle drüber flogen. Das war so der nächste Schritt.
Mhm.
Da war halt immer noch so ein bisschen der Nachteil, dass man keine dynamische Darstellung hatte. Mhm. Ne? Aber es war trotzdem...
Es bewegte sich
was. Man sah schon was. Es war nicht mehr ein Blick durch eine Milchglasscheibe.
Ja, genau.
Mhm.
Und ich kann mich auch daran erinnern, der letzte 707-Simulator, der in Frankfurt noch stand, der hatte eben noch so ein Sichtsystem. Und das war ein Riesenraum mit dieser Riesenkamera und diesem Riesenmodell davor. Ne?
Also das ist wirklich so eine Modelllandschaft.
Ja, genau.
Und oben drüber ist eine Kamera installiert.
Wie wir es kennen von Märklin so. Also genau so. Ne?
Ja.
Naja, und Anfang der 70er, da ging es dann nach vorne. Dann kamen so die ersten Rastergrafiksysteme, Vektorgrafik. Am Anfang mit einer niedrigen Auflösung und wenig Farben.
Noch lange nicht fotorealistisch, würde ich denken.
Nein. Aber stark vereinfacht konnte man eben so Linien von Landebahnen und simple geometrische Landschaften sehen. Mhm. Und der Vorteil war halt einfach, man hatte eine flexible Szenarien, die man eben auch dynamisch anpassen konnte, so in Bezug auf Wetter und Positionen und solchen Sachen.
Mhm. Ja, das ging dann schon.
Das ging dann schon. Mhm.
Ja. Okay. Weil das sind ja auch einfach Rechenleistung, die dafür
benötigt werden. Aber das passte alles. Man hatte damals, jetzt muss man sich vorstellen, ihr habt ja vorhin mal so einen Rechner gesehen für so einen Full-Flight-Simulator.
Ja.
Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, hier in dem Raum, in dem wir sind, der schon relativ groß ist, dann brauchte man 3-4 solcher Räume damals, um die Rechner unterzubringen.
Ja, ja. Ja, das war heute die Technik noch nicht so weit.
Nee.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, und dann ging es eigentlich rasant weiter. Man hatte also so Mehrkanal-Projektionssysteme mit großen Sichtfeldern über 180 Grad. Mhm. Man konnte, ich sag mal, unterschiedliche Tageszeiten, Wettereffekte, bewegte Objekte wurden hinzugefügt. Ja. Man konnte also andere Flugzeuge sehen, die sich auf der Startbahn...
Das war wann? Welcher Zeitraum?
Das hat dann so in den 90ern angefangen.
In den 90ern,
also ist doch gar nicht so lange her.
Ja, geht. Ne?
Genau, und dann mit den 2000ern, dann ging es weiter wirklich mit digitalen Hochleistungsvisualisierungen. Mhm.
Und dann auch 3D-Grafik.
Genau.
Ja.
Ja, und dann Collimated Visual, das heißt, was wir auch vorhin gesehen haben, dass man so in die Unendlichkeit da reingucken kann, dass man wirklich von jeder Position, sowohl vom CM1, vom Kapitänsplatz, als auch vom Co-Pilotenplatz immer die gleichen Sachen auch sieht. Ne? Das war
das
jetzt so.
Das fand ich beeindruckend,
deswegen
hat ja beides
das
sehen.
Extra mal gezeigt, also so ein Collimated Visual und ich sag mal ein Projected Visual, so wie wir es vorhin gesehen haben. Und das ist natürlich schon nochmal ein Riesenunterschied.
Es ist nochmal realistischer. Ne?
Genau. Ja. Ja.
Man hat eine wirkliche Tiefe im Raum.
Ja.
Ne?
Das ist schon, sagen wir jetzt dann wirklich heute State of the Art. Mhm. Und da gehen natürlich die Entwicklungen auch immer jetzt gerade noch schnell weiter. Mhm. Und zum Abschluss haben wir dann heute ja auch nochmal den VR-Simulator gesehen. Mhm.
Das ist die nächste Form, ist
jetzt natürlich, und da muss man jetzt eben in der Simulation auch so ein bisschen aufpassen, was nutze ich wofür? Ja? Der VR-Simulator, den wir gerade gesehen haben, der ist natürlich für unsere Schüler in der Anfangsausbildung.
Also VR-Simulator müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären.
Virtual Reality,
also man hat eine Brille auf
und
sieht etwas, eine virtuelle Realität, die Umstehenden nicht sehen.
Genau. Bei uns hier, ich sag mal, mixed. Mhm. Weil wir eben auch noch ein Steuerhorn haben, die Klappen werden bedient, die Trimmung wird bedient.
Ja.
Und der Rest sieht man eben über die Brille.
Das sind die Pipistrel, Elektro-Pipistrel, die ihr an der Schule in Essen-Mülheim auch betreibt.
Für die
Grundausbildung. Ne?
Und wir nutzen den halt einfach für die ersten 10 Flugstunden, nachher auch so ein bisschen im Mix. Was eben den Vorteil hat, dass man neben den technischen Sachen, die jetzt eben halt auch ein bisschen anders sind beim Elektroflieger im Vergleich zum Verbrenner, dass man hier natürlich eine irre Auflösung hat, was eben jetzt das Sichtsystem unter der Brille hergibt, weil ich da ja wirklich alles so sehe, wie es da ist. Also da haben wir den Wasserturm, da haben wir den Bauern, da haben wir die Karstadt-Hauptverwaltung, die Autobahn, das Grasstück, wo man drüber fliegen muss. Und das hilft natürlich ungemein, wenn man eben, sag ich mal, mit diesem Vorwissen dann in die reale Welt eintritt. Wir wollen da jetzt auch gar keine Flugstunden sparen, sondern wir wollen einfach nur die Qualität erhöhen. Diese Art der Fliegerei eben auch.
Und gibt es da schon erste Erkenntnisse? Erhöht es die Qualität?
Definitiv.
Ja?
Also wir werden das auch jetzt ausweiten für Nicht-Elektroflieger, weil wir einfach sehen, dass da unheimlich Potenzial ist.
Mhm.
Also das ist schon sehr gut.
Ist das auch unter Umständen eine Zukunft für die Ausbildung von Berufspiloten, also ein Ersatz für diese großen Simulatoren? Oder ist das mehr doch ein System, was man so auf die Kleinen beschränken
muss. Also ich ich spreche jetzt mal für mich, ich sage mal kein Ersatz, aber ein wichtiges Tool, um die Ausbildung und die Qualität der Ausbildung und was da hinten rauskommen soll, weiter zu erhöhen. Mit, ich sag mal, higher quality on lower level, würde ich einfach mal so ausdrücken. Ne? Das heißt, also am Ende des Tages wollen wir alle Qualität, also jetzt hier nicht nur bei TFC, sondern generell in der Luftfahrt, wir wollen Luftfahrt sicher machen, natürlich, wir wollen ein hohes Maß an Qualität haben. Und da müssen wir halt versuchen, alles anzupicken, was uns da eben hinbringt. Und diese VR-Technik, die hilft da ungemein. Ich meine, egal, ob es jetzt ein kleines Flugzeug ist oder später auch ein großes, alles, was ich an Handgriffen, an technischen Erklärungen, ich sag mal, mit so einer Brille vor dem Full-Flight-Simulator erlernen kann, gibt mir nachher im Full-Flight-Simulator die Zeit, mich um die Sachen zu kümmern und die Sachen zu trainieren, die in dem Segment auch wichtig sind. Weil es macht keinen Sinn, ich sag mal, jetzt im Full-Flight-Simulator zu sitzen, um Knöpfe zu drücken und Lichter zu erkennen. Also dann sollte
also solche Basics kann man gut vorher
definitiv
mit der Brille machen. Mal
und
ganz,
und wenn ich dann ein super Vortraining habe, dann ist das für alle. Und wenn diese Technologie weiter voranschreitet, was sie ja im Moment definitiv auch tut, dann kann ich die Leute immer besser für andere Sachen vorbereiten. Und wir dürfen eins nicht vergessen bei dem ganzen Training: Die Trainingsstunden, die sind ja jetzt gesetzlich nicht raufgesetzt worden. Das heißt, also wir machen in fast allen Bereichen immer mehr Training. Und da ist es halt einfach auch immer
gut. Mehr als vorgeschrieben.
Ja, weil auch die Anforderungen ja, ich sag mal, stetig wachsen. Ja. Dann kam TICAS-Training dazu, dann kam UPRT-Training dazu, dann kam Training für GPS-Anflüge, Abflüge dazu. Und das sind zum Beispiel alles dann auch Punkte, wo man dieses reine, den rein technischen Teil mit anderen Trainingsgeräten, also im Full-Flight-Simulator machen kann. Natürlich nicht die fliegerischen Übungen.
Ja, das ist natürlich auch sehr teuer, wenn man so einen Full-Flight-Simulator nutzt. Das sind ja auch enorme Summen, die da so also eine Stunde kosten. Ne? Das ist so ein,
genau. Also wie gesagt, am Ende wird er immer bleiben für diese Art der Ausbildung. Aber man kann eben mit anderen Tools auch sehr, sehr gut vorbereiten, um den dann für den Teil einzusetzen, wofür er wirklich gut ist. Ne?
Ja, das klingt sehr sinnvoll.
Ja, und das schon seit 100 Jahren jetzt immer weiter in Schritten wachsend. Und hast du einen Ausblick, wo die Reise noch hingehen könnte? Also ich meine, es ist ja schon jetzt sehr naturrealistisch. Und gibt es da noch Möglichkeiten aus deiner Sicht, wo man es weiter ausbauen kann, wo man weiter noch realitätsnäher sein kann?
Ja, ich meine, wir sind da wirklich schon sehr, sehr weit oder die Technik ist sehr weit. Ich glaube, man muss jetzt einfach auch das, was in dieser CS, FSTDA, also ich will jetzt hier nicht mit Fremdwörtern, aber das ist von der EASA sozusagen, sind das die neuen Rules, die eingeführt werden in
also EASA, europäische
die europäische Luftfahrtbehörde. Da wird jetzt eine Änderung kommen in absehbarer Zeit, also absehbarer Zeit, ob es jetzt ein Jahr ist oder zwei Jahre, sagen wir dahingestellt. Und dann werden halt Gerätschaften nochmal eingeteilt in den Bereichen, was ich vorhin auch sagte, wofür die Ausbildung bei dem jeweiligen Gerät gut ist. Also man muss natürlich nicht für alles einen Full-Flight-Simulator haben. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man eine Musterberechtigung, aber ein Muster macht, wenn man relativ früh mit einem Flight-Trainings-Device auch trainiert, welches für dieses Muster ist. Und so ist es wichtig, dass das, sag mal, jede Firma, jedes Ausbildungsunternehmen immer auch ihr Training analysiert und guckt, was muss ich einsetzen und was ist wofür gut. Das heißt also, man kann nicht nach 5 ausgebildeten Leuten sagen, das ist gut, das ist schlecht. Also man braucht auch immer eine repräsentative Größe an Schülern, wenn man neue Konzepte ausprobiert. Das haben wir ja auch immer wieder festgestellt. Ja,
um überhaupt beurteilen zu können.
Und das ist halt einfach, was extrem wichtig ist, dass man immer wieder diese Analysen macht, was ist gut, was ist schlecht,
wo müssen wir uns verändern und wo müssen wir uns und in welche Richtung verändern. Und ich glaube, das wird auch ein Teil der Zukunft sein mit diesen schnellen technologischen Entwicklungen, die wir haben, dass man Leute anders vorbereiten kann und dass man Leute auch, dass es da unterschiedliche Wege gibt. Mhm. Aber da muss man sich einfach mit dem Thema beschäftigen. Und man muss eben auch ein bisschen, ich sag mal, innovativ unterwegs sein und sich mit diesen Sachen beschäftigen. Also es bringt nichts, wenn man immer nur das macht, was die Authority verlangt, sondern man muss einfach sagen, was kann ich mehr machen? Und wir haben allein schon drei Geräte, die gar nicht vorgeschrieben sind, die uns aber, sagen wir mal, nach vorne bringen. Ja.
Ja.
Klar, also nicht nur das Mindestmaß erfüllen, was vom Gesetzgeber verlangt wird, das kann ich nachvollziehen, ja.
Ja, schon interessant, spannend, also weil man auch in diesem Thema sieht, wie sich die Technologie doch in den letzten Jahrzehnten so weiterentwickelt hat. Wenn man sich vorstellt, dass ein Jumbo-Jet komplett per Hand gezeichnet wurde von Hunderten von Ingenieuren, die jedes Bauteil, jede kleine Schraube, jeden Niet per Hand gemalt haben. Und dann wurde das Ganze mit Tausenden von Blättern dann an die Konstruktion gegeben und dann daraus entstand ein Jumbo-Jet. Mhm. Und so ist es auch ja mit der Simulation. Also wo du sagst, früher bräuchte man hier gigantische Röhrenkästen, also so eine Art Computer mit Röhrentechnik, um überhaupt die minimalsten Simulationen darzustellen. Ja. Und heute ist da vergleichbar, um das zu erreichen, was damals eben so ein riesen Apparat erforderte, ist vielleicht ein kleiner Laptop nötig, wenn überhaupt. Ne? Kann vielleicht sogar auf dem Handy aussteuern.
Die Sprünge sind wirklich
gigantisch. Und da muss man auch sagen, wo wir ja auch die Augen nicht schließen dürfen, die Nutzung von künstlicher Intelligenz einfach zur realistischen Darstellung im Simulator, was Verkehr, Wetter, Umweltdetails, etc. angeht. Also es ist da noch Potenzial, um im Detail Sachen zu ändern, die uns nachher helfen. Und wir müssen da auch weitergehen, denn der Himmel wird voller, der Verkehr wird dichter.
Genau.
Wir haben da ganz viele Herausforderungen. Das heißt, also man muss im Trainings-Simulationsbereich einfach Schritt halten mit dem, was draußen stattfindet. Wir dürfen da nicht hinterherlaufen. Eigentlich müssen wir ein bisschen vorweglaufen.
Ja.
Und auch Thema Umweltschutz, dass wir einfach durch ein gutes Vortraining draußen die Stunden nicht erhöhen, sondern ich sag mal Minimum halten.
Ja. Heute gibt es ja auch viele andere Hersteller solcher Training Devices oder Full-Flight-Simulatoren. Das ist CAE ist ja einer von denen, ne? Die Kanadier, die da ganz aktiv sind und viele große Simulatoren herstellen, die auch sich bewegen und eben Full-Flight Simulationen darstellen.
Die Kanadier, die sind so der
Branchenführer.
Branchenführer. Ne?
Ja.
Nicht weit von hier, also die Niederländer haben auch eine große Simulationsdichte. Das heißt also, da gibt es auch viele Hersteller, auch gute, renommierte jetzt, ohne Namen zu nennen.
Und unter dem Namen TFC gibt es ja auch Simulatoren.
Genau,
das wollen wir auch nicht vergessen.
Die TFC war oder ist führend in dem Bereich von Kabinensimulatoren. Mhm. Und da haben wir ja auch vor über 30 Jahren begonnen.
Mhm.
Die Caravelle, die ihr vorhin gesehen habt, das war der erste Kabinensimulator, den wir damals gebaut haben. Und dann ging es in...
Die habt ihr selber hier gebaut und entwickelt.
Genau, also die Caravelle haben wir zerschnitten. Mhm. Wenn ich so mal so ein Zeichen hier mache vor dem Mikro.
Einmal halbiert.
Und dann haben wir die ausgebaut zum modernen Trainingsgerät. Damals schon mit einem Soundsystem, schon mit einem Rauch- und Smoke-System, mit Notöffnung von den Türen und all diesen... Sachen,
was
also
Porto eben Standard ist.
Ne? Ganz genau.
Ja. Und ihr habt auch Flugsimulatoren gebaut. Ne?
da muss ich jetzt ganz weit zurückgehen.
Ja.
Also mein Vater hat vor über 40 Jahren unten den Caravel-Simulator selber konzipiert, kann ich auf jeden Fall so sagen. Der war damals schon wirklich sehr, sehr fortschrittlich und hat also mit unterschiedlichen Firmen, die aber nicht drauf spezialisiert waren, die ganz wichtigen Komponenten zusammengebaut, gekauft, konzipiert. Und dazu gehörte eben die damalige Flugdynamik. Dazu gehörte, ich sage jetzt mal, ein Sichtsystem, was für die damaligen Verhältnisse war natürlich ein Projektor. Der Projektor, der war, ich glaube, 1,50 Meter mal 2,30 Meter, ein Riesending. Die Decke musste verstärkt werden, wo der drunter
hat. Der hat dann vor den Cockpitfenstern sozusagen
der hat ein Bild projiziert. Der hat auf eine Wand vor dem Cockpit simuliert.
Ja.
Und da war mein Vater auch ganz stolz, als er im zweiten Schritt die Lampen in dem Sichtsystem, wenn er die schon unterschiedlich steuern konnte. Okay. Ja, und dann war da drin ein recht wirklich für damalige Verhältnisse modernes Control-Loading-System. Also da kann sich jetzt der normale Mensch gar nichts drunter vorstellen. Aber ich muss mir vorstellen, alles, was ich anpacke im Cockpit, ich sage jetzt mal, angefangen vom Fahrwerkshebel, über das Steuerhorn, über die Klappen, über alles, über die Trimmung, sollte ja genau dieses Gefühl haben, wie es im Flugzeug auch ist.
Ja.
Also das soll ja nicht nur ein Schalter sein, den man umlegt, sondern der hat ja, ich sag mal, ein Gegengewicht. Das nennt man Control-Loading-System. Und das hatte der. Ne? Und das war irre, welche Mechanik darunter war, dass man genau bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten wieder trimmen musste und immer die gleichen.
Und dann war der Widerstand und so wie.
Genau, das ist die Steuerdrücke, der Widerstand, der gleiche war wie im richtigen Flugzeug.
Ja.
Ne? Ja. Ja.
Und diese ganzen Komponenten, das war schon für die damaligen Verhältnisse war's gut.
Ja,
deswegen haben wir den auch noch hier stehen. Ja. Und genau.
Ja, wollen wir uns ja nachher auch nochmal anschauen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann,
bin ich sehr gespannt drauf.
Ja. Ja, ich würde sagen, das war wieder eine spannende Folge von der Aero History.
Ja, vielen Dank, Christian Käufer, für den Einblick. Käufer,
genau.
Gerne, gerne.
Und wir freuen uns, wenn ihr Spaß hattet an dieser Folge.
Schaltet bald wieder ein und wir freuen uns über Feedback. Ihr könnt uns gerne liken auf den bekannten Podcast-Portalen. Das hilft uns auch sehr. Und wir freuen uns über eine E-Mail an podcast@aerointernational.de.
Ja, schaut bei uns vorbei bei Instagram und auf unserer Internetseite www.aerointernational.de.
Haben wir noch irgendwelche Kanäle vergessen?
Und kauft das Heft.
Ja, kauft das Magazin, da freuen wir uns auch sehr.
Da freuen wir uns auch drüber.
Ja.
Okay.
Dann vielen Dank, Christian Käufer.
Ja, vielen Dank.
Danke, Matt.
Und,
danke, Wolfgang.
Gerne.
Und danke an alle. Dann bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Sie hörten Aero History, ein Podcast von Matthew Wolter und Wolfgang Borgmann. Für Aero International, dem Magazin für Zivilluftfahrt.